Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
BayPod, der Podcast rund um Bayer 04.
So, und damit herzlich willkommen zu Folge 42 von BayPod. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich irrtümlicherweise mich in der Folgenzahl in der Folge vertan. Jetzt bin ich relativ sicher, dass wir bei Folge 42 sind. Heute netterweise wieder mit Lara, die ihr ja schon von der letzten Aufnahme kennt.
Hallo.
Und ist natürlich jetzt, wenn man die letzten Folgen von BayPod anguckt, gar nicht so viel passiert, was die Spiele angeht. Aber vom Gefühl hat sich eigentlich eine totale Welt verändert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil wir eben im Pokal eine Runde weiter sind und in der Liga sich doch irgendwie die Voraussetzungen extrem geändert haben. Und deswegen, glaube ich, ist es mehr als Zeit, dass wir hier nochmal ausführlich darüber reden. Und danke dir auf jeden Fall, dass du heute wieder dabei bist. Und wir haben gerade schon gemerkt, glaube ich, 5 Minütchen, bevor wir jetzt angefangen haben, aufzunehmen, schon ein bisschen gequatscht, dass wir beide total heiß drauf sind, dem Ganzen irgendwie freien Lauf zu lassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt viel passiert die letzten Wochen und ich würde sagen, die Schicksalswoche Stuttgart-Bayern, die war schon gut, macht Spaß.
Es macht unfassbar Spaß, aber ich merke halt auch seit dieser Schicksalswoche, finde ich, eine ganz, ganz tolle Formulierung. Ich merke, dass ich seit dieser Schicksalswoche auch unfassbar nervöser geworden bin, was die Spiele von Bayern angeht. Das ist schon auch ganz, ganz extrem. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir, glaube ich, so ein paar Sachen abarbeiten, die in der Zwischenzeit passiert sind. Und da war ja ein Aspekt dieser Afrika-Cup, von dem haben wir ja auch ganz viel geredet in der letzten Folge. Und das Positivste auf jeden Fall vorweg, einer der unseren hat ihn gewonnen mit seinem Land, Odilon Kossounou und die Elfenbeinküste. Ja, wild, würde ich mal behaupten.
Ganz wilde Geschichte. Also, der war ja eigentlich schon draußen, wenn du vor allem dir die Instagram-Story von Victor Boniface nochmal in den Kopf rufst. Alle, die es nicht gesehen haben, der hat ja schon ein Bild von einem Flugzeug gepostet und gesagt, Kossounou fliegt quasi morgen nach Hause. Und die haben ja da diese komische Regel mit den besten 3 oder 4 Gruppendritten, die dann weiterkommen.
Den es bei der EM bei uns ja auch gibt.
Genau, ne? Und irgendwie haben die sich dann da durchgewurschtet. Dann hatte Kossounou ja sogar noch eine rote Karte sich irgendwann abgeholt. Also ich glaube, dieser Mann hat in diesen 3-4 Wochen jede Gefühlslage durchgemacht, die du so durchmachen kannst.
Ja, ich finde es auch, also es war wirklich verrückt. Ne? Vor allem ironischerweise gewinnt die Elfenbeinküste im Finale gegen Boniface Nation Nigeria, das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Auch wenn er den Post, glaube ich, sehr, sehr schnell, weil er ja wieder offline wahrscheinlich wird da irgendjemand vom Verein auch gesagt haben, ey Junge, so geht's jetzt nicht oder so. Und es war wirklich, wirklich verrückt. Ne? Also die haben ja auch den Trainer, also das habe ich noch nie gehört, dass so der Trainer während eines Turniers entlassen wurde und dann am Ende gewinnt man das trotzdem noch. Das ist auf jeden Fall richtig verrückt. Muss jetzt allerdings gestehen, klar, ich habe dann bei der Elfenbeinküste am Ende mal so ein bisschen eingeschaltet, aber eher so im Hintergrund. Freut mich aber auf jeden Fall für ihn total, dass er da einen Titel geholt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also bringt ja auch immer was für den Kopf, ne? Bei ihm ist ja auch eine gute Erfahrung und auch eine positive Erfahrung, die er dann im Idealfall ja auch mit nach Leverkusen nimmt. Und im Endeffekt, ja, also wenn ich mir den Afrika-Cup als Ganzes angucke, ich glaube, wir als, also Leverkusen als Verein hat den auch besser weggesteckt, als man das vielleicht vorher gedacht hat. Und ich meine, bis auf Boniface sind zum Glück auch alle heil geblieben. Ja, also ich bin froh, dass das rum ist und dass die jetzt alle wieder bei uns sind.
Ja, ich finde absolut und ich glaube auch gerade so mit diesem Auf und Ab, die zum Beispiel Kusunu da erlebt hat. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine Erfahrung, die uns gerade jetzt im Rest der Saison eventuell auch nochmal helfen kann, dass man sich da gegen alle Widrigkeiten durchsetzt, unter massivem Druck als Gastgeber da anzutreten vor eigenem Publikum, was dann doch auch nach der Gruppenphase nicht mal ganz so positiv gestimmt war. Hoffe, da hat er auch viel Erfahrung mitgebracht, die uns jetzt weiterbringt. Und es ist natürlich erstmal toll, einen Titel zu gewinnen, und so ein kontinentaler Titel ist schon was ganz Besonderes. Weitere Dinge, die auf jeden Fall irgendwie noch abzuhandeln sind, auch wenn sie gefühlt schon eine Ewigkeit her sind, sind die beiden Wechsel, die es in der Januar-Transferperiode gab. Einmal Nadim Amiri ist dann irgendwie auf den allerletzten Drücker doch noch gewechselt, und zwar nach Mainz. Hat jetzt ja auch schon gegen uns gespielt. Was sagst du und dein Fanherz dazu, dass Nadim uns jetzt verlassen hat?
Also menschlich ist es natürlich, menschlich konnte, glaube ich, keiner was gegen ihn sagen. So war, so wie ich es mitbekommen habe, sehr beliebt und ist, glaube ich, auch ein guter Typ. Ich glaube, sportlich ist es aber der richtige Schritt gewesen, weil ich glaube, er war auf Dauer dann auch nicht mehr glücklich. Und wir haben einfach Spieler in der Mannschaft, die da vielleicht, ein bisschen weiter vorne gesehen werden, was so Einsätze angeht. Aber ich finde, man hat auch gesehen, jetzt als wir gegen Mainz gespielt haben, wie die Spieler sich gefreut haben, ihn wiederzusehen. Also die Bilder, die dann gepostet wurden, das waren ja sehr innige Umarmungen, die da geteilt wurden vor und nach dem Spiel. Und deswegen, ich bin froh, dass er eine Station gefunden hat, wo er ja anscheinend auch relativ schnell jetzt seinen Anschluss gefunden hat. Hatte ja so seine Einsätze, wurde da, glaube ich, ganz gut aufgenommen. Deswegen, ja, alles fein.
Ja, also dadurch, dass wir jetzt gegen Mainz gewonnen haben, kann ich auch davon reden, dass es eine Win-Win-Win-Situation ist. Klar, super Typ, und irgendwie tat es dann doch auch wenn ich immer gesagt habe, ist nicht so den ich sehe die Zukunft hier nicht bei uns, tat es dann doch weh, ihn dann auch im anderen Trikot zu sehen. Aber der hat ja bei Mainz direkt eine totale Schlüsselrolle eingenommen, und das ist, glaube ich, für ihn auch ganz wichtig. Und ich glaube, wir können das, sofern jetzt nicht ganz, ganz große Verletzungen reinkommen, auffangen. Und ja, ich glaube, also so wie Mainz jetzt hier letztes Wochenende bei uns aufgetreten ist, glaube ich auch, dass sie durchaus das Potenzial haben, da die Klasse zu halten. Und Nadim Amiri, da könnte ein richtiger Schlüsselspieler dafür werden. Und das würde ich ihm auf jeden Fall wünschen, auch weil er jetzt die ganze Hinrunde bei uns auf der Bank gesessen hat und trotzdem nie aufgemuckt hat. Aufgemuckt, vielleicht auch ein komisches Wort, aber jeder weiß, was ich damit meine, sich da nie irgendwie groß beschwert hat. Und ich fand es auch eigentlich dann im Nachhinein ziemlich cool, dass er in seinem letzten Spiel gegen Gladbach sogar nochmal von Anfang an spielen durfte und da meines Erachtens auch eine ziemlich starke Leistung gezeigt hat. Also auch dieses halbe Jahr, wo er wenig Spielzeit bei uns hatte, hat ihn anscheinend fußballerisch doch nochmal ziemlich weitergebracht.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Also ich glaube auch, dass die gute Chancen haben, jetzt auch mit dem neuen Trainer da die Klasse zu halten.
Nichts hinzuzufügen. Hinzugefügt wurde bei uns jemand, und zwar Borja Iglesias. Auch so eine Verpflichtung, die, da war ich noch nicht in meinem Social-Media-Fasten nach Karneval, die durchaus zwiespältig gesehen wurde bei einigen. Bis jetzt auch noch nicht mit einem Tor bei uns, aber hat sich, glaube ich, ganz gut schon integriert. Direkt im ersten Spiel durfte er ja auch spielen gegen Darmstadt. Ausgeliehen bis zum Saisonende. Es gibt wohl eine Kaufoption, die auch nicht so extrem hoch ist. Hatte in der Hinrunde nicht so ein leichtes Jahr bei Real Betis, weil er da erstmals ohne Treffer geblieben ist, nachdem er in den Jahren davor in La Liga immer zweistellig getroffen hat. Aber meines Erachtens ein sehr sinnvoller Transfer aufgrund der Tatsache, dass, dazu kommen wir gleich noch, sich leider Victor Boniface verletzt hat.
Ja, yep. Also in der Hinsicht auch. Ich finde auch, um Patrick Schick, der jetzt auch wieder so ein bisschen seine Problemchen hat, ihn da zu entlasten, ist es nicht verkehrt. Ich fand auch in den Einsätzen, die er gezeigt hat, hat das ganz ordentlich gemacht. Was da jetzt rauskommt in der Zukunft, das wird man sehen. Aber ich glaube, auch so scheint es auch ein guter Typ zu sein, schnell in die Mannschaft integriert, wirkt sehr sympathisch. Also ich bin mal gespannt. Also ich kann jetzt nichts Schlechtes sagen oder so. Wird man alles sehen, wie sich das jetzt im Laufe der Saison entwickelt. vielleicht schießt er ja auch gegen Köln, kann er jetzt gerne sein erstes Tor machen, vielleicht auch zwei oder so, und dann wird das alles.
Ja, ich finde halt vor allen Dingen wichtig, man muss halt da realistisch sein, dass wir jetzt nicht den nächsten Schick oder Boniface mal eben in der Winterpause kaufen können. Zumal, sobald die dann alle drei fit sind, auch so wieder das Problem des Überangebots besteht. Und ich finde, da ist Borja Iglesias so allein, wenn man sich diese Vita anguckt, genau ideal. Ist schon ein gestandener Spieler, der bringt Erfahrung mit, der weiß, wo das Tor steht, auch wenn er im Moment ein bisschen außer Form ist. Aber sonst hätte man ihn wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und mit diesem Leihgeschäft erstmal geht man auch 0,0 finanzielles Risiko ein. Spanischer Spieler, der, glaube ich, dann durch unseren Cheftrainer noch mal besser integriert werden kann. Ich glaube, da macht schon sehr, sehr viel Sinn. Und klar, wenn man da irgendwie sowas liest, dass man gerne Paulo Dybala oder sowas hätte, ja, qualitativ wäre das natürlich eine ganz andere Hausnummer gewesen. Aber hier haben wir einen, der weiß genau von Anfang an, wo sein Platz ist. Der ist total dankbar über diese Chance und hofft, dass er vielleicht ja am Ende irgendwas so Erzählbares wieder mit nach Hause nehmen kann, falls man ihn nicht weiter verpflichtet. Und ich glaube, das ist was, wovon alle Seiten profitieren können.
Ja, würde ich zustimmen.
Und dann haben wir ja den Grund, weshalb er überhaupt geholt wurde, schon genannt, nämlich diese Verletzung von Boniface. Du hast auch eben beim Afrika Cup schon angesprochen, und dies zwar jetzt echt schon sehr lange her, es sind schon fast 2 Monate rum, seitdem das passiert ist, aber die hat doch in den vergangenen 2 Monaten deutliche Auswirkungen gehabt und wird die auch bis zu seiner Genesung definitiv noch weiter haben, weil man daran schon gemerkt hat, dass sich unser Spiel so ein bisschen verändert hat. Was sagst du jetzt auch in der Rückbetrachtung und auch was die Zukunft angeht zu dem Ausfall von Boni?
Ja, erstmal, es ist super ärgerlich, ne? Der Typ ist die ganze Zeit fit bei uns und ist dann, der Afrika-Cup hat ja noch nicht mal angefangen. Das war ja irgendwie 2 Tage oder so war der bei der Nationalmannschaft und dann hat er sich ja verletzt. Also tat mir auch persönlich leid für ihn, weil, ne, für die Spieler ist natürlich der Afrika-Cup, so wie jeder Kontinentalcup oder Weltmeisterschaft, ein Riesending und etwas, was man ungern, vor allem aufgrund von Verletzungen, verpassen würde. Ja, und du merkst es halt, ne? Also, wir haben es gerade schon mal besprochen gehabt, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben. Wir haben halt jetzt seit, ja, Beginn, nicht der Rückrunde, aber seit dem Augsburg-Spiel, das war ja noch Hinrunde, aber wenn ich von Rückrunde rede, meine ich seit Januar, hat kein Stürmer mehr getroffen. Und ne, selbst wenn Boniface da vielleicht den ein oder anderen Ball mal so ein bisschen woanders hingeschossen hat und nicht ins Tor, der zieht halt auch immer ganz gut die Leute, ne? Also dieses Bullige und Kraftvolle, und also Boniface ist ja trotz dieser Statur, die er hat, noch sehr flexibel und kann sich gut bewegen, und das macht natürlich auch was mit dir als Verteidiger, ne? Also da schickst du dann vielleicht mal 2 Leute hin und guckst dir das an. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Also ich finde, wir haben darauf gut reagiert und kriegen es auch immer irgendwie hin. Aber es ist super ärgerlich und ich hoffe, ne, eingesetzt ist die Verletzung, oder man geht davon aus, dass es im April wieder besser wird. Also, dass er dann wieder zur Mannschaft stoßen kann und mit der Mannschaft spielen kann. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein bisschen früher. Wir haben gestern, das war Dienstag, der 27. Februar, da gab es die ersten Bilder von ihm beim Joggen. Also die Krücken, die er ja auch relativ lange hatte, sind jetzt auch weg. Und von vereinsintern hat man ja gehört, es läuft alles nach Plan. Also wenn wir ganz doll die Daumen drücken, ist er vielleicht sogar schon 1-2 Wochen vorher wieder da.
Ja, ich glaube, zu dem, was du gesagt hast, kann man wenig hinzufügen. Also diese Präsenz, die er für unser Spiel hatte, die, wenn wir gleich über die Spiele auch nochmal reden, die fehlt absolut. Und die konnten jetzt in den Einsätzen, sie hatten weder Patrick Schick noch Borja Iglesias irgendwie füllen. Ich meine, jetzt mitunter hat auch Armin Adli vorne gespielt. Aber das sind halt alles nochmal ein bisschen andere Spielertypen, weil keiner von denen so dieses, was Boniface eben auch macht, so dieses Leichtfüßige mit dieser der Körperlichkeit und trotzdem dieser guten Technik alles vereint. Also Schick noch am ehesten, aber der ist dann doch nach seiner Verletzung nicht so in Form, wie man das vielleicht ein bisschen erträumt hatte nach diesem Comeback und insbesondere beim Bochum-Spiel. Das hat sich leider nicht so ganz bewahrheitet.
Ja, da hat man im Dezember, hat man schon richtig gedacht, ach, jetzt geht's wieder los. Jetzt haben wir Patrick Schick und Boniface, wenn er vom Afrika-Cup wieder da ist. Und jetzt haben wir, ja, keinen Boniface und so einen halben Patrick Schick gefühlt. Also viel Unglückliches dabei. Ich weiß auch nicht, also vom Gefühl hat er vielleicht auch ein bisschen befreiter gespielt, als er wusste, dass hinter ihm noch jemand war mit Boniface. Also in Bochum war das ja so, oder gegen Bochum war das ja so. Keine Ahnung, aber ne, der Mann war jetzt auch anderthalb Jahre verletzt. Das ist jetzt nicht so, dass der, keine Ahnung, eine Muskelzerrung im kleinen Finger hatte, sondern der war jetzt wirklich sehr lange draußen. Und ne, was man ja auch immer sagt, ist dieses, nach einer Verletzung brauchst du so lange, wie du quasi raus warst, um wieder da zu sein, wo du mal warst, so sinngemäß. Und das ist einfach noch ein super weiter Weg. Und ich glaube, das muss man einfach immer ein bisschen im Hinterkopf halten, weil der ist keine Maschine, der wird trotzdem noch seine Gedanken im Kopf haben, die da auch eine Rolle spielen. Also ja, ist alles nicht so einfach. Für ihn vor allem, würde ich sagen.
Ja, und er hat auch ein bisschen Pech. Das muss man, ja. Wenn man sich die letzten Spiele anguckt, auch nochmal sagen. Und die Spiele wollen wir uns jetzt natürlich einmal angucken. Also wir haben seit der letzten Aufnahme in der Bundesliga jetzt, glaube ich, 7 Spiele gehabt. Dazu ja. Ein Spiel im DFB-Pokal, die alle sehr erfolgreich waren. Also das einzige Spiel, was nicht so erfolgreich war, war trotzdem bärenstark, nämlich das 0:0 gegen Mönchengladbach. Ansonsten haben wir alle Spiele gewonnen, mitunter, wenn man jetzt an das 1:0 in Augsburg oder das 3:2 in Leipzig denkt oder auch das Heimspiel gegen Stuttgart, manche auch wirklich auf den allerletzten Drücker, worüber wir natürlich gleich auch vielleicht noch reden wollen, aber da es jetzt nicht ganz so viele Spiele waren wie sonst, kann man ja auch gegebenenfalls nochmal auf die einzelnen Spiele eingehen. Neben denen, die ich jetzt genannt habe, haben wir noch 2:0 in Darmstadt gewonnen, 3:0 zu Hause gegen die Bayern, 2:1 in Heidenheim und eben am vergangenen Freitag 2:1 in Mainz. Wollen wir einfach mal in Mainz, gegen Mainz, in Leverkusen, gegen Mainz, ja, ist schon so lange her.
Ist schon spät.
Ja, das stimmt. Wollen wir einfach mal so ein bisschen reinstarten und uns als erstes mal diese Last-Minute-Tore, die da häufig gefallen sind und die wirklich auch mit einer ganz, ganz krassen Emotionalität immer einhergegangen sind, wollen wir uns erstmal auf die vielleicht stürzen?
Sehr gerne. Also, das ist diese Emotionalität, die du ansprichst, ne? Ich finde, das ist so krass. Man freut sich ja immer, wenn so ein Tor fällt. Aber wenn so ein Last-Minute-Ding, da explodiert ja was anderes. Also, da sind, gefühlt sind da Sachen durchs Zimmer geflogen. So sehr habe ich mich gefreut. ich kann mich auch wirklich so an dieses Augsburg-Spiel, wenn ich daran denke, ich denke nur daran, wie Palla dann durchs halbe Stadion gesprintet ist. Also, da ist nicht viel hängen geblieben irgendwie. Weil es war ja dann auch nur 0:1, ne? Also, es war ja jetzt nicht so viel hin und her an Toren. Aber ja, das ist schon gut. Und ich glaube, auch ein großer Grund, warum wir da oben stehen, und das ist etwas, was ich auch schon auf X geschrieben habe, und das sage ich auch heute noch, ist, weil wir, bis der Schiedsrichter die Pfeife in den Mund nimmt und das Spiel bzw. die Halbzeit beendet, dass wir noch auf dem Platz sind. Also ganz oft ist ja dieses, ja, es sind noch 30 Sekunden, da können wir jetzt schon abschalten, aber das machen wir halt nicht. Und daher kommen dann auch diese späten Tore, meiner Meinung nach.
Ja, und ich, also da können wir ja direkt mal in die erste Debatte einsteigen, dass man ja meines Erachtens nicht unbedingt davon reden kann, dass sie glücklich zustande kommen. Also klar ist es gewissermaßen, dass es sich so häuft. Da kann man sagen, natürlich ist es auch ein bisschen Glück, aber man könnte genauso gut sagen, es war einfach Pech, dass es gegen Gladbach nicht auch passiert ist, weil da haben wir auch drückend überlegen gespielt und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis irgendwann das Tor fällt, und da hat Robert Andrich auch noch eine nicht so schlechte Abschlussposition in der Nachspielzeit, der hätte durchaus auch noch ein Tor fallen können. Mitunter glücklich, da ist auf jeden Fall vielleicht das Ding gegen Leipzig, weil das fällt nach einer Standardsituation und da hat Benny Henrichs, der definitiv gerade erst auf dem Platz war, ein bisschen gepennt, meines Erachtens. Da ist mit Sicherheit auch Glück mit im Spiel. Natürlich ist da irgendwo ein bisschen Glück mit im Spiel, aber ich finde, man merkt ganz, ganz extrem, dass Mannschaften, wenn die gegen uns spielen, mit unserer Spielweise und wir wirklich unsere Spielweise auf den Platz kriegen, am Ende auf dem Zahnfleisch gehen in den letzten Minuten. Ja. Und nicht nur am Ende, sondern mitunter auch schon am Ende der ersten Halbzeit. Nämlich, dass wir so spät gegen Heidenheim getroffen waren, hat sich in der ersten Hälfte, hat sich mit meines Erachtens auch total abgezeichnet. Die sind mit einer solchen Energie draufgegangen, die ganze erste Halbzeit über. Und gegen Ende der Halbzeit kam plötzlich Situationen, wo dann Unkonzentriertheiten drin waren. Und das ist, natürlich ist das, sieht das dann glücklich aus und ein bisschen Glück gehört zum Fußball immer dazu. Aber es ist durchaus auch so, dass die Mannschaften einfach platt sind, wenn sie die ganze Zeit hinterherlaufen. Und das so, seit dem Stuttgart-Spiel spielen es ja viele auch so, dass sie uns wirklich versuchen, auch schon im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Es kostet halt einfach enorm Kraft. Und ich finde, das hat man bei allen diesen Last-Minute-Siegen gesehen, dass da Mannschaften sind, die sich wirklich mit letzter Kraft versuchen durchzuretten, während wir, wie zum Beispiel bei diesem Treffer gegen Augsburg, wirklich noch versuchen, unser Spiel durchzuziehen und eben nicht mit langen Bällen das Ganze machen, sondern wir versuchen da weiterhin zu kombinieren. Also sowohl das Ding, was gegen Heidenheim kurz vor der Pause gefallen ist, was für mich auch so ein spätes Tor ist, auch wenn es in der ersten Halbzeit war, als auch das Tor gegen Augsburg. Das waren schön herausgespielte Tore gegen Gegner, die wirklich auch platt gespielt wurden von uns.
Ja, definitiv. Also ich finde auch gerade bei Heidenheim hat man gemerkt, dass sie am Anfang vieles zugestellt haben, aber wirklich, wie du gesagt hast, gegen Ende der ersten Halbzeit, das war ja die zweite oder dritte Aktion, wo Florian Wirtz plötzlich ein bisschen mehr Platz hatte und wo er dann auch zwei, drei Angriffe gestartet hat, die dann mitunter ein bisschen gefährlicher waren. Deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Also dieses Leipzig-Spiel, können wir auch drüber reden. Das war, finde ich, sehr aufregend. Aber auch hier zweimal in Leipzig zurückzukommen, nachdem man quasi, wir haben ja relativ früh hinten gelegen, mit diesem wunderschönen Tor, muss man ja leider auch sagen.
Und total verdient, das muss man auch sagen. Also ja. In der ersten Halbzeit, das war Murks, was da gespielt wurde.
Ja, total. Und dann zweimal quasi zurückzukommen und da dann auch den Kopf, also den kühlen Kopf zu bewahren und dann auch noch zu sagen, okay, wir holen ja heute die drei Punkte, ist ja auch irgendwo eine Qualität, ne? Und das ist, hat dann auch viel mit Mentalität zu tun, dass du den Kopf da nicht hängen lässt, nach Rückständen zurückzukommen. Das ist nicht einfach. Und ich finde, in dieser Saison und gerade auch eben, ne, in Leipzig und auch im Pokal gegen Stuttgart war das ja ähnlich, hast du halt einfach gezeigt, dass du dich davon nicht so leicht unterkriegen lässt. Und ich finde, das war in den vergangenen Jahren und in den vergangenen Saisons auch schon mal anders, ne?
Ja, total. Und wenn du das Spiel in Leipzig ansprichst, also im Großen und Ganzen war der Sieg meines Erachtens auch total verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit eben klar die bessere Mannschaft waren und man eben auch sagen muss, dieses zweite Gegentor, das war halt unnötig wie sonst was, weil wir da vorher auch total am Drücker waren, eigentlich das Tor machen müssen und uns dann nach dieser Ecke, die auf diese Riesenchance von Florian Wirtz folgt, uns da pennen wir halt einfach. Also sowas darf nicht passieren. Und wir waren am Ende besser und das war schon verdient, aber da meinte ich so, die Tatsache, wie dieses Tor fällt, das ist natürlich schon ein bisschen glücklich, dass da nach einer Ecke ein Verteidiger eingrätschen kann. Und ich meine, Pierre Wincapier ist jetzt auch nicht unbedingt für seine Tore bekannt. Also in der Vergangenheit habe ich da auch schon so durchaus mehrere Situationen gesehen, wo ich mir dachte, ach Junge, wenn du noch schießen könntest, ne, dann hättest du wahrscheinlich in der letzten Saison schon drei Hütten gemacht. Aber trotzdem waren wir da die bessere Mannschaft und natürlich, du hast diesen Punkt angesprochen, es zeigt wirklich eine Gewinnermentalität, die in dieser Mannschaft drin ist, die ich ehrlich gesagt, seitdem ich ins Stadion gehe, so um 09:10, ich noch nie beim Bayer erlebt habe, auch nicht in der Phase, wo Jupp Heynckes bei uns Trainer war.
Ja, und ne, auch dieses Thema Standards. Guck mal, wie oft haben wir uns in den letzten Jahren über Standards und ganz besonders über Ecken aufgeregt? Also, diese Saison kriege ich auch immer einen Anfall, wenn wir diese kurzen Ecken spielen, weil, also, ne, das haben wir ja dann auch gegen Leipzig gesehen, dass die mitunter dann auch schon mal gefährlich, aber auf der anderen Seite werden. Ich bin einfach kein Freund von diesen kurzen Ecken. Ich kann mich in dieser Saison an keine Situation erinnern, wo die irgendwie was gebracht hat. Da sind diese, ne, schön in den Strafraum gespielten Ecken, sind da auf jeden Fall effizienter. Aber dass du alleine diese Saison nach Ecken Tore machst, und das sind ja jetzt auch schon gefühlt sind es doppelt so viele wie in den letzten drei Jahren zusammen diese Saison. Also ist natürlich jetzt übertrieben, aber so fühlt sich es einfach gerade an, weil das einfach, also, ne, da war, ich glaube, das kann man das so sagen. Also wenn gesagt wurde, da wurde ein Demi bei Ecke gespielt, war das jetzt kein Kompliment, ne? Also, ohne jetzt böse gegenüber also Demi dabei zu sein.
Für mich sind das bis heute Gonzalo Castro-Ecken, wenn die so einmal durch den 16er segeln und überhaupt niemanden erreichen.
Ja, also, ne? Sowas ist das halt. Aber, ja, keine Ahnung. Also darüber freue ich mich auch, dass das funktioniert und dass man dann auch mal diese letzte Gelegenheit kurz vor Ende des Spiels mit einer Ecke dann nutzt, weil früher hätte ich gesagt, wenn wir in der 94. Minute 20 Sekunden vor Ende eine Ecke bekommen hätten, dann hätte ich gesagt, ja, okay, gut, es ist durch. Ne? Torwart macht dann noch einen Abstoß und dann ist vorbei der Bums und dann war es das auch. Aber jetzt denkt man so, ja, vielleicht geht da ja sogar noch was.
Absolut. Also das ist ja auch das Besondere an diesen Last-Minute-Toren, dass man merkt, dass dadurch der Glaube daran, das wirklich nachher auch alles nochmal schaffen zu können, total gewachsen ist innerhalb der Mannschaft. Vielleicht noch einen kurzen Punkt zu den Last-Minute-Ecken. Also Manuel Friedrich gegen Chelsea, das war schon die Last-Minute-Ecke, an die ich mich mein Leben lang erinnern würde. Aber ansonsten hast du vollkommen recht, dass die Ecken häufig sehr ungefährlich waren und die Standards. Bezüglich der kurzen Standards empfehle ich mal das Buch von Tobias Escher, Der Schlüssel zum Spiel, der da immer sagt, die Fans schimpfen da viel zu sehr drauf, weil das taktisch doch sehr sinnvoll ist, die häufiger auch mal kurz zu spielen, um sozusagen ein paar Räume aufzureißen. Übrigens, Tobias Escher hat auch gesagt, dass es kein Zufall ist, dass der Bayer diese späten Tore macht, weil er das auch so ähnlich sieht, dass wirklich das Verteidigen gegen uns so schwierig ist durch die Taktik von Xabi Alonso, dass da einfach auch Konzentration irgendwann mal wegfällt. Und ich finde, auch gegen Stuttgart hat man das sehr stark gemacht. Also Stuttgart wirklich überragend gespielt gegen uns. Also das muss man sagen, was Waldemar Anton da hinten verteidigt hat, das war sensationell. Und die was ein Dennis Undav da gegen Tah, der im Kopf größer ist als der, mit dem Rücken zum Tor alles macht. Also wirklich, diese Mannschaft ist bärenstark. Die hat uns zweimal total an die Grenzen gebracht, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Und es war wirklich auch ein super, super Fußballspiel, wenn man das jetzt versucht, objektiv zu betrachten. Es war einfach ein fantastisches Fußballspiel in der Bayer Arena. Und auch da ist es aber auch am Ende so gewesen, dass Stuttgart schon platt war. Und das hat man in den letzten 10 Minuten meines Erachtens total gemerkt. Und man hat auch gemerkt, dass der Bayer auf jeden Fall hinten nicht zu sehr ins Risiko gehen wollte, weil die das auch gemerkt haben. Also es ist mir in diesem Spiel total aufgefallen, dass wir eben jetzt so Konter zwar auch versuchen aufzuspielen und den Zug nach vorne zu wahren und auch weiterhin aufs Tor gegangen sind, aber dass man gemerkt hat, okay, wir spielen zwar am Wochenende gegen Bayern, aber wir wollen hier unbedingt weiterkommen und wir riskieren das jetzt nicht in den letzten 5 Minuten uns einen Konter zu fangen, sondern wir wissen, wir haben die und wir können die in der Verlängerung schlagen, weil die sich wirklich auch ausgepowert haben. Das hat man aus meiner Sicht auch an den Wechseln von Sebastian Hoeneß gesehen, der dann zum Beispiel so einen Chris Führich auch runtergenommen hat, der ein super starkes Spiel gemacht hat, weil der einfach platt war, weil deren Spielweise generell, aber insbesondere gegen uns halt wirklich auch viel, viel Kraft frisst. Und ich hätte in dem Spiel tatsächlich auch keine Sorgen gehabt, in die Verlängerung zu gehen. Das war meines Erachtens auch das wichtigste Spiel seit der letzten Aufnahme. Aber ich hatte vorher ganz, ganz viele Sorgen, weil wir doch mitunter sehr, sehr große Probleme hatten gegen Stuttgart und die uns wirklich sehr, sehr gefordert haben.
Ja, also ich würde dir auch zustimmen, so wenn ich mir das Thema Fitness dieser Saison angucke, da sind wir einfach ja den meisten Gegnern einiges voraus, weil wir die auch viel laufen lassen. Also ne, trotzdem hast du so einen Chaka, der ja immer noch seine Kilometer und Kilometer abspult, aber trotzdem lassen wir die Gegner halt auch laufen. Und ich glaube, deswegen ist halt dieses Spiel gegen uns auch so schwierig. Also, ne, ich meine, wenn man jetzt so sagt, okay, diese Last-Minute-Dinger, vielleicht auch so Kraft, also das war dann irgendwann auch so ein Kraftakt von uns, aber trotzdem, also ich finde, das fällt so stark auf, dass wir da einfach, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir, wenn wir die ganze Zeit quasi das gleiche Spiel mit der anderen Mannschaft, ob wir dann auch so viel fitter wären, aber unser Spielstil, den wir den anderen Mannschaften versuchen aufzuzwingen, gibt es halt einfach her, ne?
Ja, total. Ich glaube, und das ist dann eben kein Zufallsprodukt, dass manchmal dann auch da spät zugeschlagen wird, aus eben an diesen beiden Gründen. Dem einen, dass du gesagt hast, wir spielen immer weiter, wir sind mit dem Kopf noch vollkommen da und eben auch, dass es den anderen Mannschaften schwer gemacht wird, noch voll da zu sein, weil wenn die Kräfte schwinden, dann ist man irgendwann auch einfach von der Konzentration so ein bisschen weg. Ein zweiter Punkt, der mir total aufgefallen ist, ist jetzt in den letzten Spielen, ist auch einer, den du vorhin schon angesprochen hast. Es war immer so dieser ominöse Afrika-Cup mit unseren vielen, auch wichtigen Teilnehmern dort, insbesondere den beiden Innenverteidigern und Boniface, der natürlich jetzt verletzt rausfällt. Das haben wir natürlich, was die Punkte angeht, grandios aufgefangen. Also das hätte ich mir vorher nicht ausmalen können, dass das da so gut läuft. Und ich finde, das ist auch Wahnsinn, wie seitdem der Afrika Cup ist, sich die Kräfteverhältnisse in unserer Mannschaft so ein bisschen verändert haben, weil einen Piero Hincapié jetzt auf die Bank zu setzen, wird Xabi Alonso deutlich, deutlich schwerer fallen, weil der wirklich sensationell gespielt hat in den letzten beiden Monaten.
Definitiv. Also ist ja auch, spricht ja auch viel für ihn, ne? Der war ja letzte Saison auch gut dabei, wurde dann jetzt diese Saison ja so ein bisschen verdrängt und dann quasi diese Chance, die er jetzt durch den Afrika Cup bekommen hat, zu nutzen und dann so zu spielen. Also echt gut. Und es ist halt für uns auch in der jetzigen Situation, weil ich finde schon, dass du bei Kusunu und Tabsoba merkst, dass sie weg waren. Nicht, dass sie jetzt herausragend schlecht sind oder so, um Gottes Willen, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber du merkst einfach, dass die ein bisschen draußen waren. Und dass dann vielleicht so ein, zwei Abläufe fehlen. Die haben ja jetzt die ganze Zeit auch mit einer anderen Mannschaft trainiert, die eine andere Philosophie hat, andere Spielweise etc. Und dann quasi wieder herzukommen, umzuswitchen, geht wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, ohne dass ich jetzt Fußballprofi bin und dir das genau sagen kann. Aber ne, deswegen kann ich das schon verstehen. Und dann ist es auch gut, dass du einen Hincapié hast. Und dann, ne, jetzt geht ja erst so diese heiße Phase in der Saison los. Jetzt kommen noch mehr englische Wochen. Jetzt geht's bald mit der Europa League weiter. Du hast diese ganzen Bundesliga-Spiele und die werden jetzt nicht einfacher, ne? Weil jetzt kommt halt noch so das Mentale dazu. Können wir ja später gerne auch drüber reden. Und da diesen Luxus zu haben, eine Verteidigung, die solide steht und die nicht nur in der ersten, im ersten Anzug gut steht, sondern du weißt, du hast da immer noch irgendwelche Optionen, die du da hinstellen kannst und die trotzdem sicher stehen, wird meines Erachtens, wenn sich da auch keiner verletzt, sehr wichtig für die nächsten Wochen und Monate.
Ja, total. Und das, was du gesagt hast, kann ich nur total fett unterstreichen. Ich finde auch, dass man merkt den beiden aus der Defensive an, dass sie beim Afrika-Cup waren. Und Tabsoba noch ein bisschen, also Kusunu hat ja noch nicht ganz so viel gespielt, aber insbesondere bei Tabsoba sind diese Abläufe einfach nicht so souverän, wie das noch Ende des letzten Jahres war. Bei Kusunu, finde ich, ist die Stichprobe jetzt noch nicht groß genug, um das so wirklich nachhaltig beurteilen zu können. Aber ein Hincapié ist auf jeden Fall eine super Alternative. Bei Stanisic bin ich so ein bisschen am Zweifeln. Also vor dem Bayern-Spiel hätte ich gesagt, da so richtig genutzt hat er die Chance nicht. Dann kommt dieses Spiel gegen Bayern und der hat wirklich wie von einem anderen Stern gespielt, wie als würde er denen irgendwie zeigen wollen, also Leute, ihr habt so einen Knall, mich gehen gelassen zu haben. Das war mit Abstand sein bestes Spiel, also wirklich mit Abstand sein bestes Spiel bei uns. Klar, auch gegen Darmstadt oder so, es war im Großen und Ganzen solide, aber es waren halt immer so kleine Mängel drin, wie zum Beispiel jetzt bei Tabsoba gegen Mainz, aber auch. Und wenn ich jetzt gerade so aus dem Stegreif aufstellen würde, was die Form angeht, würde ich sagen, Kusunu und Hincapié. Und das ist halt, wäre was in der Hinrunde undenkbar gewesen wäre, weil man auf jeden Fall gesagt hätte, an den dreien, die da bisher gespielt haben, kommt man überhaupt nicht vorbei. Ich gehe davon aus und hoffe, dass Tabsoba und auch Kusunu so ihre Form der Hinrunde relativ zügig wiederfinden. Aber Hincapié ist im Moment einer, der wirklich richtig gut in Form ist und das defensiv gut macht. Das hat er ja letzte Saison auch schon gemacht. Also die Form hat er wiedergefunden. Aber ich finde auch offensiv ist da eine Verbesserung da, auch im Aufbauspiel, was ich ihm so jetzt ad hoc nicht unbedingt zugetraut hätte.
Ja, definitiv. Also er hat sich auf jeden Fall nochmal weiterentwickelt. Freut mich auch mega. Und wie gesagt, also das wird uns im Laufe der Saison eigentlich nur zugutekommen. Also sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht sein sollte.
Nein, überhaupt nicht. Und es ist ja nicht der einzige Punkt. Also auch das Nathan Teller, der ja nicht für den Afrika-Cup nominiert wurde, was für ihn, gerade als sich Boniface verletzt hat, persönlich wahrscheinlich erstmal auch schwierig war, weil er da ja durchaus zum Kandidatenkreis gehörte, der ist plötzlich auch total da. Also auch in der Hinrunde war das ja so, er hat in der Europa League halt gespielt, weil wir da sehr viel rotiert haben. Aber mittlerweile ist er halt eben eine echte Alternative, hat da den Doppelpack gegen Darmstadt geschnürt, hat ein super starkes Spiel gegen Bayern gemacht, wo er ja wie viele andere auch, sehr überraschend in der Startelf stand, nachdem Xabi Alonso da das System umgestellt hat. Und auch das ist total gewinnbringend. Also in der ersten Hälfte der Saison war es ja so, man hatte so diese Stammelf, die wirklich mega stark war. Aber man hat häufig gemerkt, wenn mehr als eine Person ausgetauscht wurde, merkte man halt doch schon den Unterschied. Und jetzt hast du halt Armin Adli, Nathan Teller, Piero Hinkapier, die du eigentlich jedes Spiel problemlos reinwerfen kannst. Und auch ein Robert Andrich ist wieder in einer Form, in den, wo du ihn jedes Spiel spielen lassen kannst, so dass dieser Palacios-Auffall gar nicht ganz so schwerwiegend war. Auch wenn ich nach wie vor sehe, dass Robert Andrich, was dieses Aufbauspiel angeht und die Ballannahmen angeht, dass es halt schon nochmal ein Unterschied ist zu Chaka und Palacios, auch wenn das natürlich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau ist und der natürlich auch noch andere Qualitäten mit reinbringt und ein saustarker Mittelfeldspieler ist, aber die Nuancen, die merkt man schon, wenn man den Bayer jedes Spiel guckt.
Ja, würde ich zustimmen. Also, wenn ich nochmal kurz auf Teller zurückkomme, ich finde, der hat jetzt sich jetzt wirklich auch zu einem, ja, zu einer Alternative zu Frimpong entwickelt, so die letzten Wochen, Monate, ne? Vor allem, weil Frimpong ja auch so einen kleinen Hänger hatte. So, also
im ja, absolut, ja, hatte er.
Ja, Januar, Februar, irgendwo da genau, zwischen
also
den Monaten.
Bis zum Darmstadt-Spiel hatte er wirklich auch so Phasen, wo man sich denkt, oh Gott, was macht er denn da?
Genau, ne? Und dann ist es gut, dass du so jemand hast, ne? Teller ist auch schnell unterwegs, hat andere Qualitäten als Frimpong, aber ich finde, du kannst ihn da ohne Probleme einstellen, also so auf diese Position schmeißen. Und deswegen voll fein. Also auch hier, Frimpong, also da sprechen wir später ja auch drüber, haben wir gesagt, aber der ist ja jetzt auch eventuell ein Kandidat für eine Sperre mit seinen 4 gelben Karten. Und bei einem Teller mache ich mir da keine Sorgen, dass der das gut machen wird. Also habe ich keine Bauchschmerzen, denke ich, ja, cool, freut mich. Also jemand, der das vielleicht auch nochmal anders interpretiert oder also die Position kann nie schaden und auch in Kombination mit Armin Adli echt gut, vor allem, weil ich dir hundertprozentig recht gebe. Ich glaube, der war schon traurig, dass das mit dem Afrika-Cup nach Boniface-Verletzung nicht geklappt hat.
Ja, und ich finde es halt insofern auch total cool, weil er einfach dadurch auch nochmal so, sag ich mal, die taktische Palette für Xabi Alonso verbreitert, weil der jetzt eben wie gegen Bayern so eine Aufstellung wählen kann. Und ich glaube, die hätte er nicht unbedingt in der Hinrunde gewählt, als so die Leistungen auch von Armin Adli nicht ganz so stark waren, wie man sich das vor der Saison erhofft hat. Und jetzt sind die halt unfassbar stark. Und dann hast du so einen Nathan Teller, der einfach mal einen Doppelpack gegen Darmstadt schnürt. Und das auch wirklich mit richtig tollen Toren. Also das eine Ding, ja, da aus dem Winkel reinzuknallen und dann noch ein Kopfballtor, schon bemerkenswert. Und den Punkt, den du mit Frimpong angesprochen hast, der wird ja noch dadurch verstärkt, dass die Reaktion von Frimpong darauf super ist. Also erstmal zeigt das, wie gut die Mannschaft intakt ist, wie sich Frimpong für den mitgefreut hat. Und zweitens, was Frimpong darauf für eine Reaktion gezeigt hat, als er gegen Bayern auf der Bank saß. Also er kommt rein, macht trotzdem ein Tor und gegen Heidenheim macht er dann mit sein bestes Spiel die ganze Saison und ist da quasi der Dreh- und Angelpunkt unserer Offensive. Das zeigt auch nochmal, was dieser Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft für positive Auswirkungen hat. Und das ist ja nicht das erste Beispiel.
Ja, total. Also, wenn ich mir auch diese Bilder von unserer Verteidigung angucke, die mögen sich ja alle, ne? Also, die sind ja befreundet, die lachen zusammen, so. Und trotzdem ist es auf eine Art und Weise natürlich gesund, wenn du Konkurrenz hast, weil das dich ja auch anspornt, setzt dir ein Ziel, ne? Und, ja, also auch mit Andrich würde ich dir zustimmen. Guck mal, der hat jetzt 2 Tore in dieser Zeit gemacht, die beide auch nicht ganz unwichtig waren, ne? Also das 1-1 gegen Stuttgart und jetzt das 2-1 gegen Mainz.
Boah, das 1-1 gegen Stuttgart war so geil.
So, das 2-1 gegen Mainz war halt mehr so ein Flutschfinger vom Zentner, wo ich aber auch sage, es war ein bisschen Karma, aber egal.
Ein bisschen mehr.
Wirklich? Boah, ich hab mich so drüber aufgeregt, das muss ich kurz erzählen. Im Stadion, ne? Also ich bin ganz gut so am Pfeifen und so was, gar kein Ding. Aber wenn ich mich aufrege, meine Stimme, die geht so hoch. Weißt du, wenn ihr Männer da alle so wütend schreit, dann wird das ja sehr tief. Bei mir wird das sehr hoch. Und ja, ich glaube, ich habe dem Typen
das mitunter auch sehr hoch werden.
Ja gut, aber ich habe dem Typen vor mir, ich habe dem so das Trommelfell weggebrüllt. Der muss, also der ist plötzlich so zusammengezuckt, hat sich das Ohr zugehalten. Das tat mir so unfassbar leid. Aber ja, also ich habe mich sehr aufgeregt an dem, also gegen Mainz.
Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz was zu sagen. Also ich fand das Spiel gegen Mainz auch wirklich schwierig, was die Schiedsrichterleistung angeht. Das heißt gar nicht, dass der uns irgendwie verpfiffen hätte, sondern einfach so generell die Art und Weise, wie er das Spiel gepfiffen hat, fand ich schon echt, echt schwierig. Also ich weiß, dass es schon mal so ein Spiel gab gegen Bochum, wo auch die Zweikampfbewertung generell ein Problem war. Jetzt nicht unbedingt, dass es sagt, es ist schlecht für uns, sondern einfach, es wurden halt Gelbkarten mal gezeigt, mal nicht, mal wurden faul gepfiffen, mal nicht, für eigentlich fast ein und dieselbe Situation. Und das, finde ich, hat dieses Spiel sowas von kaputt gemacht. Weil klar, ich hätte das an meiner Stelle auch so gemacht, dass ich in der zweiten Halbzeit dann nochmal aggressiver spiele, wenn ich merke, dass das Spiel so halt so ein bisschen übergeht. Und dass er am Ende dann irgendwie inklusive Xabi Alonso, glaube ich, 9 gelbe Karten, dazu die rote Karte, die natürlich von Jessica Gangkamp vollkommen unabsichtlich war und wo wir echt Glück haben können, dass sich Xhaka nicht verletzt hat. Aber dass es dann so quasi in solche Richtung gerät, das hat sich der Schiedsrichter mit dem, was er in der ersten Halbzeit gepfiffen hat, durchaus auch selbst zuzuschreiben. Und wenn man jetzt so mal zurückdenkt, wie das beim FC Bayern gelaufen wäre früher, dann hätte sich Uli Hoeneß dahingestellt und darüber gepoltert und hätte der Schiri in der Rückrunde wahrscheinlich nicht mehr Bayern München gepfiffen. Ich finde, klar, das sollte man nicht machen, weil das einfach unsportlich ist und es da um einen Schiedsrichter geht, der vielleicht auch nicht so erfahren ist in der Bundesliga. Aber ich finde das schon fragwürdig, dass so einer dann für, mittlerweile ist jedes Spiel von Bayer und Bayern durchaus entscheidend für den Ausgang der Saison, dass jemand dann so ein Spiel zu pfeifen kriegt, wenn er dem anscheinend noch nicht so ganz gewachsen ist.
Für Mainz war es ja auch wichtig, oder ist das wichtig? Ne? Also das war für beide Teams, ist das ein super wichtiges Spiel. Fun Fact, du hast diesen Schiedsrichter, den wir gegen Bochum hatten, angesprochen. Das war der gleiche.
Ja, deswegen habe ich
ihn angesprochen. Genau, ne? Also ja, also weiß ich nicht, das war auch ganz wild. So im Nachgang ist es ein bisschen witzig, wie unsere Spieler Frimpong quasi aus jeder Situation quasi unterm Arm vom Schiedsrichter weggetragen haben, weil der wäre ja so hart mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, wenn er sich noch eins erlaubt hätte, weil, also das hat sich auch ein bisschen angefühlt wie so eine persönliche Finte irgendwann, weil, also da wurden Fouls nicht gepfiffen. Weißt du, unsere Spieler laufen aufs Tor zu, werden von 3 Mann umgemäht und es wird trotzdem nicht gepfiffen. Also ganz wilde Geschichte. Xabi Alonso, da diese gelbe Karte, habe ich auch nicht ganz verstanden, wo die herkam.
Also die Gelbkarten, ich glaube, die waren beide berechtigt. Das muss ich an der Stelle auch sagen. Also Frimpong hat sich unfassbar beschwert. Das ist dann eine gelbe Karte, selbst wenn er im Nachhinein das Foul dann vielleicht doch gegeben hätte. Und wahrscheinlich, also bei Xabi Alonso habe ich es nicht gesehen, aber der wird sich auch zu hart beschwert haben. Aber was man halt sagen muss, sie haben sich beide zu Recht beschwert, weil
genau, das meine ich.
Warum da nicht gepfiffen, also dass das nicht gepfiffen wurde, war für mich schon extrem krass. Und weiß ich nicht, also gut, Video-Schiri war ja Felix Zweier, aber meines Erachtens ist Frimpong da durch. Also klar, der Spieler außen ist noch ein bisschen näher am Tor, aber der also ein bisschen weiter in der gegnerischen Hälfte, aber und für mich sah das im Stadion so aus, als hätte er am Ende abseits gepfiffen und das war es auf jeden Fall nicht.
Ja, also ne, ich meinte jetzt nicht, dass gelbe Karten wegen Meckern falsch war, sondern einfach, weil die Situation kein Foul war. Deswegen war das schon wild und ich finde, Xabi Alonso ist ja eigentlich immer, also ja, relativ ruhig. Also der kann sich auch aufregen, aber ich habe noch nie gesehen, dass der nach der ersten Halbzeit zum Schiedsrichter gegangen ist und dann wirklich innig mit ihm diskutiert hat. Also das habe ich noch nicht gesehen, weil der eigentlich so Schiedsrichterentscheidungen ganz gut hinnehmen kann. Ich habe jetzt auch einen Artikel gelesen, fand ich auch ganz wild, die dunkle Seite von Xabi Alonso, dass der irgendwie...
Den habe ich nicht gelesen wegen der Überschrift.
Ja, also ich habe es mir angeguckt, da haben die auch wieder auf dieses Hombre de Honor, was ja irgend so ein RTL-Reporter zu ihm gesagt haben soll, angespielt und dass er ja dann ja auf dem Platz seine dunkle Seite zeigt, während er so ein Gentleman ist und ich dachte mir so, was zur Hölle, also ja, okay, er hat jetzt seine 3. gelbe Karte gesehen, aber was zur Hölle, also wenn natürlich, der muss sich jetzt ein bisschen zusammenreißen, ne, weil wäre blöd, wenn er keine Ahnung, bei irgendeinem wichtigen Spiel jetzt nicht an der Seitenlinie steht, aber da wurde mir auch schon wieder zu viel draus gemacht.
Ich glaube, das wird er auch tun. Also der ist ja auch so ein straighter Typ, das bin ich mir ziemlich sicher, dass er es hinkriegt, auch wenn es mich natürlich nervös macht. Mich macht sowieso im Moment alles beim Bayer viel schneller nervös, weil man halt schon so lange Fan ist und so viel miterlebt hat. ja, da vielleicht an der Stelle die Anekdote vom Steffen, der irgendwie mit einem Bayern-Fan geredet hat und erzählt hat, geil, wir haben jetzt 21 Punkte Vorsprung auf den Nicht-Champions-League-Platz, und der Bayern-Fan antwortet, daran denkst du noch? Und dann die Aussage kommt, ich bin Bayer-Fan, ich glaube an nichts, solange es nicht passiert ist. Da ist schon sehr, sehr viel Wahres dran, muss man sagen. Aber ich glaube, Xabi Alonso denkt halt anders. Und das ist, dieser Mann tut uns einfach unfassbar gut. Und ja, könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er diese Gelbsperre auch nicht kriegen wird. Frimpong wird die kriegen. Und ja, ich fand's die geilste Szene in dem Spiel war meines Erachtens, als Granit Xhaka, der jetzt nicht unbedingt für die Sprints bekannt ist, jetzt zwar ein Dauerläufer, aber der sprintet jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, das hätte ich gerne mal den Messwert. Ich glaube, am schnellsten in diesem Spiel ist er gelaufen, als er da Frimpong vom Schiri weggetackelt hat.
Ich habe gelacht im Stadion, weil das so witzig aussah, wie er ihn einfach, also wirklich gefühlt unterm Arm genommen hat, gesagt, nee, Junge, das machen wir jetzt nicht hier. Aber das macht ihn halt auch aus, ne? Deswegen ist er ein Leader. Also ich glaube, das hat Radetzky, der hat jetzt in der Montagsausgabe vom Kicker war ein Interview drin, das will ich auch unbedingt noch lesen, aber da werden ja immer so Zitate veröffentlicht. Und ich glaube, Radetzky war das, der gesagt hat, dass Granit Xhaka der Kleber oder für diese Mannschaft ist. Und ja, also
Also geiler Typ. Also ohne Witz, Granit Xhaka, ich habe es schon im Sommer gesagt und jetzt ist es noch krasser, weil so habe ich es mir selbst nicht vorgestellt. Der ist einfach der Königstransfer. Egal, wie geil die anderen Spiele alle sind, was Granit Xhaka, der ist so Hammer. Also ich will, dass der nie wieder weggeht, auch wenn er natürlich irgendwann ein bisschen älter wird.
Ich kann mir auch vorstellen, die wollten ja zurück ins Rheinland, ne? Der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht wird dein Wunsch erfüllt und im Endeffekt beendet er seine Karriere hier. Man weiß es nie, der Fußball, der kann alles machen.
Tritt er auch irgendwann in die Fußstapfen unseres jetzigen Trainers. Aber gut, wollen wir nicht zu weit in die Zukunft blicken. Ich glaube, die Spiele, die wir in der Bundesliga hatten, haben wir jetzt einigermaßen abgehakt.
Eine Sache noch. Natürlich. Xhaka hat sein erstes Tor geschossen. Das wollte ich noch erwähnen, weil also das Ding gegen Gladbach, das hat eigentlich schon ein Tor verdient gehabt. Und ne, der hat ja keinen schlechten Schuss und das ist eigentlich ein Verbrechen, dass der bis jetzt noch nicht getroffen hat. Aber deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. Ich habe das auch im Stadion gar nicht mitbekommen, dass er da diesen Witz mit der Verletzung gemacht hat. Ich habe nur gesehen, wie sich alle mit ihm gefreut haben. Und daran sieht man ja auch, also ne, er hat ja dann im Nachgang auch gesagt, seine Teamkollegen und der Staff, die haben so ein bisschen Witze drüber gemacht, dass er sich quasi, dass er immer noch nicht getroffen hat. Und ich glaube, also das war wirklich mit mein Highlight jetzt am Freitag.
Und war auch ein sehr, sehr schönes Tor, muss man auch sagen. Ansonsten bleibt natürlich das Spiel gegen die Bayern, was meines Erachtens das Spiel war, was wir am einfachsten gewonnen haben aus diesen Spielen. Deswegen haben wir jetzt gar nicht so intensiv darüber gesprochen, weil das einseitig war. Wir haben keine Torchance gegen uns zugelassen. Es war super einfach, die Tore zu schießen. Also insbesondere das von Grimaldo war ja einfach überhaupt nicht verteidigt und das von Stanisic auch nicht. Deswegen, ich glaube, man muss über dieses Spiel gar nicht so viele Worte verlieren, außer dass es natürlich schon nochmal ein ganz anderes Gefühl hat auslösen lassen bei der Mannschaft, glaube ich, selbst. Allein dadurch, dass Bayern ihre Formation umgestellt hat, schon vorm Spiel, um sich auf uns einzustellen, was sie in keinster Weise geschafft haben. Und einfach, weil dadurch insbesondere mit der folgenden Woche doch auch die Tabellensituation sich stark verändert hat. Aber darüber reden wir, glaube ich, beim Ausblick dann noch mehr. Oder hättest du an der Stelle noch irgendwas, was du unbedingt zum Bayern-Spiel loswerden möchtest?
Eigentlich nicht. Im Endeffekt, sonst, wenn wir gegen die Bayern gespielt haben und auch wenn ich an die letzte Saison denke, wo wir zu Hause gegen die gespielt haben, ich habe in der 80. Minute gebetet, dass der Schiri das Spiel abpfeift, weil ich so nervös war und so angespannt war. Und jetzt stand ich im Stadion und war so, ach ja, ist ja entspannt. Also ist ja, brennt ja gar nichts an hier. Und ich habe am Ende, ich habe mich auch zu meinem Freund und den Leuten, mit denen wir in der Kurve, haben uns angeguckt. Ich so, haben wir hier gerade die Bayern dominiert? So, also sehr surreal. Und ich verstehe immer noch nicht, was Manuel Neuer da vorne gemacht hat vor dem 3-0. Aber mir soll es recht sein. Also ganz komisches Spiel irgendwie, aber so positiv komisch.
Ja, es war auf jeden Fall, also das Stuttgart am Dienstag und am Samstag Bayern, das war wirklich so, was das Euphorie-Level angeht, mega geil. Es waren wirklich beides so Spiele, wo du einfach mit guter Laune für eine ganze Woche aus dem Stadion gegangen bist. Und davon zweimal in der Woche, das war schon extremst cool. Und ich würde jetzt, bevor wir vielleicht zum Ausblick und vielleicht auch zu der Situation generell mit Xabi kommen, auch nochmal kurz über den DFB-Pokal sprechen wollen, weil das natürlich absolut überragend ist. Also wir haben über das Spiel zwar schon gesprochen, aber du stehst da jetzt im Halbfinale, hast in einem richtig guten Spiel den stärksten Gegner, der noch im Wettbewerb war, aus dem Weg geräumt und jetzt sind wirklich da einfach alle Türen offen. Also selbst Xabi Alonso spricht ja immer von diesen Phasen in der Saison. Und wenn man jetzt einfach mal den Phasen des Beipods nachgeht, nach der letzten Folge, dieses Stuttgart-Spiel war für mich auch in der Bayern-Woche das wichtigere Spiel, weil das einfach der einfachere Weg ist. Klar ist es nicht, also den Titel, den es da zu gewinnen gibt, den würde, glaube ich, jeder in Leverkusen mit Kusshand einreichen für den Titel, den hier alle irgendwann mal gewinnen wollen. Aber es ist halt die Titelchance, die irgendwie jetzt am greifbarsten ist. Und dieses Spiel war einfach unfassbar wichtig. Und das darf man bei allen Träumereien, die vielleicht jetzt in anderen Richtungen entstehen, weil in der Liga die Situation ist, wie sie ist, darf man nie außer Acht lassen, dass da noch ganz, ganz viel zu spielen ist, was Xabi Alonso ja mit jedem Satz betont und womit er vollkommen recht hat. Aber im DFB-Pokal ist der Weg halt jetzt sehr, sehr kurz und sehr, sehr machbar. Und da war dieses Spiel von den 8 Spielen seit der letzten Aufnahme das, was am wichtigsten war und ja, wo ich auch sehr, sehr nervös war.
Absolut. Also es ist immer noch mit eine sehr glückliche Fügung gewesen, dass wir das zu Hause gespielt haben. Also ich weiß gar nicht mehr, wer losfiel war. Danke an der Stelle, weil ich glaube, in Stuttgart wäre das echt ekelhaft geworden. Man hätte es auch schaffen können. Also ich traue dieser Mannschaft alles zu. Ich habe da sehr viel Vertrauen, aber ich war auch sehr angespannt. Und also dieser Torjubel, als Tada in der 90. war das Ding da reingemacht hat. Ich glaube, ich bin so durch den Block einmal nach rechts und nach links gedrückt worden, weil da so viel Euphorie im Block war. Richtig gut. Ich weiß nicht, hast du die Auslosung für die nächste Runde gesehen gehabt? Im Sportstudio wurde es ja mitten in der Nacht ausgelost.
Direkt im Anstoß? Oder war das am Samstag?
Nee, das war an dem Samstag nach dem Bayern-Spiel.
Ja, ich hatte es auf jeden Fall noch an, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst, auf Daniel Thun.
Ja, das war so gut. Also absolut sympathischer Typ. Auch hier bin ich sehr froh, dass wir ein Heimspiel gekriegt haben. Aber er wurde gefragt, wen wollt ihr auf gar keinen Fall, oder es wurde drüber geredet, die haben sich das Bayern-Spiel quasi angeguckt. Und er hat dann so ganz trocken gesagt, ja, also wen wir auf gar keinen Fall wollen, das sollte jetzt klar sein. Und dann wurde einfach, als dieses losgezogen wurde, so an sein Gesicht rangezoomt und sein Blick war einfach so, ja, schade. Ne, also auch hier, das ist kein Selbstläufer. Also das ist ja immer so eine schöne Floskel, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, bla bla bla. Aber Fakt ist, er hat es. Es ist ein Spiel, da kann alles passieren.
Insbesondere für uns. Wir fliegen ja wirklich sehr gerne gegen unterklassige Mannschaften raus.
Ja, 2020, als wir da Halbfinale gegen in Saarbrücken gespielt haben, war ich auch angespannter gefühlt als in den Runden vorher, ne? Weil da hast du halt das Potenzial. Und ne, das sind Mannschaften, das ist so das größte Spiel für die. Für uns ist es so, ja, du musst es eigentlich machen. Wir haben diesen negativen Druck, du musst es machen. Das ist wie damals so ein bisschen gegen die Hertha Amateure. So gegen Amateure kannst du ja nur verlieren. Nicht, dass jetzt Zweitligamannschaften Amateure sind, aber im Endeffekt sagt ja jeder, Leverkusen ist klarer Favorit. So, das musst du aber auch erstmal auf den Platz bringen. Und ich glaube nicht, dass das so ein einfaches Spiel wird. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir nach 20 Minuten irgendwie 2 Tore Vorsprung haben oder so. Aber trotzdem darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, also auf gar keinen Fall.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber trotzdem ist natürlich die Situation jetzt mit, du hast diesen Sieg gegen Stuttgart im Rücken, du hast ein Heimspiel gegen Düsseldorf, die ist schon sehr, sehr aussichtsreich und die ist halt deutlich aussichtsreicher auch als die Situation in der Liga. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Wir wollen uns jetzt erstmal den nächsten Aspekt angucken, nämlich der FC Bayern hat ja inzwischen auch bekannt gegeben, dass Thomas Tuchel am Ende der Saison den Verein verlässt. das finde ich zwar irgendwie merkwürdig, das jetzt so bekannt zu geben, aber das soll ja nicht unser Bier sein. Aber infolgedessen wurde natürlich auch nochmal die Zukunftsdebatte um Xabi Alonso aufgemacht. Und auch wenn sie mich einfach nur noch extremst nervt, schon bei der Real Madrid-Geschichte hat mich das genervt. Da kam natürlich diese Verlängerung von Carlo Ancelotti während unserer letzten Aufnahme, die kam natürlich sehr, sehr gelegen. Aber auch damit, dass Jürgen Klopp jetzt den FC Liverpool zum Saisonende verlässt und dass ja alles drei Ex-Vereine von Xabi sind und mitunter auch Vereine, da wird jetzt die Bayern vielleicht mal ausklammern, an denen er doch wirklich, wo auch mit viel Herz und Lange war, ist natürlich diese Debatte offen, zumal er ja nicht irgendwie so eine klare Absage macht, im Sinne von Niko Kovac, der das dann später irgendwie revidiert. Deswegen ist das natürlich etwas, was irgendwo auch eine gewisse Unruhe reinbringen kann. Bisher hat man das Gefühl, dass es überhaupt keine Unruhe reinbringt. Aber natürlich ist die Saison noch ein bisschen lang und die Fragen werden ja wahrscheinlich weiterkommen. Wie stehst du denn so dazu?
Ich mache das jetzt ganz langweilig. Ich sage einfach das, was ich letzte Folge gesagt habe. Xabi Alonso wird in seiner Trainerkarriere nichts überstürzen. Wird er irgendwann bei Liverpool oder Real Madrid auf der Bank sitzen? Ziemlich sicher. Wird das nächste Saison der Fall sein? Weiß ich nicht. Ich bin nicht Xabi Alonso. Weiß Xabi Alonso das jetzt schon? Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade den Fokus woanders drauf hat. Würde ich mir als Xabi Alonso den FC Bayern antun? Nein. Bei aller Liebe. Nein, wirklich nicht.
Das wäre auch die einzige Sache, die ich auf jeden Fall dazu sagen kann. Also, wenn er am Ende der Saison irgendwo hingeht, und ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, wie die Saison hier bei uns endet. Aber wenn er sagt, er geht von dem, was er gerade an Voraussetzungen in Leverkusen vorfindet zum FC Bayern, dann macht er das vielleicht, wenn er hier mit drei Titeln weggeht und sagt, okay, in Leverkusen habe ich alles außer der Champions League geholt, was zu gewinnen war. Dann würde ich sagen, okay, der sucht sich einfach, wie ich früher beim Fußballmanager, immer ein richtiges Projekt. Dann würde ich zum FC Bayern gehen. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern ich glaube, das, was du gesagt hast, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr unterbrochen. Ist schon was dran. Der plant seine Karriere schon sehr stark.
Ja, und der ist ja, guck mal, der Mann ist 42. Der ist jetzt nicht 60 und kippt morgen um, sondern der ist noch jung und ziemlich fit, wie man im Training sieht. Ich kann mir, also es ist halt immer die Frage, unabhängig davon, wie diese Saison ausgeht, willst du auch die Lorbeeren ernten, die du gesät hast? Möchtest du mit dieser Mannschaft, die du zusammengestellt hast, vielleicht die Champions League einmal angucken? Du hast jetzt ein Jahr Trainer in einer ersten Liga gehabt, erste professionelle Trainerstation und so weiter und so fort. Vielleicht ist es dann sinnvoll, sich das Ganze nochmal aus der Station anzugucken, wo du mit Rolfes jemand hattest, der deine Visionen unterstützt, der dich als Trainer unterstützt, wo du eine Mannschaft hast, die in sich gefestigt ist, die zu 1 Million% hinter dir steht, wo du angeblich ja auch schon die nächste Saison planst. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da denke ich mir so, keine Ahnung, die Journalisten sollen ihn einfach nach der sportlichen Situation fragen, die sollen ihn bitte in Ruhe lassen. Diese Pressekonferenz am Freitag oder am Donnerstag vor dem Mainspiel war absolut peinlich. Lasst ihn einfach machen. Also es ist klar, dass sowas passiert. Ich kann mir auch, also es ist jetzt so eine kleine Verschwörungstheorie, aber also ich kann mir vorstellen, dass Florian Plettenberg von den Bayern Geld bekommt. Das ist ja nicht mehr feierlich, was der da rauskamellt jede Woche.
Aber bitte nenn Florian Plettenberg nicht in einem Satz mit dem Wort Journalist.
Ja, aber ne, du weißt, was ich meine. Also am Ende des Tages, die einzige Person, die weiß, wo Xabi Alonso nächste Saison stehen wird, ist Xabi Alonso. Und da kann jetzt jeder Journalist und Nicht-Journalist kann jetzt sagen, ja, der hat gute Chancen, die Bayern haben gute Chancen, Liverpool hat gute Chancen. Meine Güte, lass ihn doch die Saison beenden. Also, das geht mir auf die Nerven.
Das ist auch der Hauptgrund, warum ich das doch auch mal thematisieren muss, weil ich bin aus dem Mainz-Spiel, das fand ich so sehr aufreibend, weil einfach, ich wiederhole es nochmal, der gute Herr Gerach hat jetzt nicht irgendwie in die eine oder andere Richtung einfach gegen eine Mannschaft gepfiffen oder so. Das würde ich, finde ich, überhaupt nicht so. Er hat aber kein souveränes Spiel, keine souveräne Spielleitung gehabt. Und das hat mich schon sehr, sehr viele Nerven im Stadion gekostet. Dann komme ich nach Hause, schaue mir hier bei The Zone diese Zusammenfassung an. Und da sind wir wieder beim Wort Journalisten. Bei The Zone habe ich manchmal das Gefühl, dass die aus ihren Sportübertragen mehr so eine Influencer-Veranstaltung machen und das möglichst cool sein soll, anstatt irgendwie so einen journalistischen Wert zu haben. Also nicht nur, aber mitunter. Und wenn ich dann irgendwie sowas höre, wie in die Richtung Xabi Alonso sucht sich im Moment aus, ob er zu Real Madrid, Liverpool oder Bayern wechselt, aber ganz vielleicht bleibt er ja doch in Leverkusen. Also das ist jetzt nicht der Wortlaut, aber sinngemäß war das so der Einstieg in die Zusammenfassung dieses Bundesligaspiels. Da denke ich mir auch, also Leute, wie respektlos kann es denn bitte noch werden? Man muss sagen, dieser Mann hat gerade den allergrößten Erfolg, den man, glaube ich, im Moment haben kann. Bis jetzt, das muss er natürlich noch absolut vergolden, aber das ist einfach total unangemessen, da so zu drüber diskutieren. Dass man als Journalist da irgendwie nachfragen muss, vollkommen okay, und dass das auch ein Thema ist, ist auch vollkommen okay. Das wäre es ja auch, wenn wir einen neuen Trainer suchen. Aber man sollte da doch schon irgendwie so ein bisschen Anstand meines Erachtens wahren. Und wenn man da vielleicht jetzt nochmal den Bogen wieder macht, das, was uns wirklich betrifft, ist, also es gibt eine Sache, wo ich an Xabi Alonsos Stelle vielleicht auch selber sagen würde, gut, damit könnte man sich jetzt auch verabschieden und sich die Statue vors Stadion bauen lassen. Und das ist halt, wenn die Tabellenposition in der Liga so bleiben sollte bis zum Saisonende, dann würde ich auch verstehen, dass er sagt, ich nehme das jetzt nicht im Angriff mit der Champions League, sondern sage so, dass ich das hier in Leverkusen erreicht habe, das ist ein Moment, wo man vielleicht dann auch im Schönsten aufhört. Das würde ich ihm, und da kann man mich jetzt beim Wort nehmen, würde ich ihm eigentlich jeden Wechsel verzeihen, egal wo er hingeht, dann hätte er, dürfte er das von mir aus gerne machen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er noch ein Jahr macht, bevor er sich wirklich so einen riesengroßen Verein antut, weil ich meine, Madrid ist ja sowieso außen raus, in Liverpool jetzt direkt in die Fußstapfen von Klopp zu treten, ist auch nicht so einfach. Und bei Bayern gerade übernehmen zu wollen, das ist meines Erachtens jetzt auch nicht der attraktivste Trainerpost.
Ja, bei den Bayern hast du halt, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Max Eberl wird, kann ich dir nicht sagen, aber du hast ja nicht nur Druck von außen, hast ja auch Druck von innen. Also da hast du ja von überall Druck. So, wie viele Trainer haben in den letzten 5 Jahren da die Kabine verloren? Also, ne, das ist das eine. Wie gesagt, ich glaube, er wird eine große Trainerkarriere haben, was nächste Saison ist. Wird man sehen. Ich stimme dir aber zu, wenn er irgendwas holt und ich Ende Mai irgendwie über die Bismarckstraße tanzen kann, dann ist es okay. Dann wird es mir ein bisschen das Herz brechen, aber es ist okay.
Ja, also irgendwas, ich glaube, es gibt ja mehrere Optionen, wir schauen mal, was am Ende rumkommt. Wir wollen mal nicht zu weit in die Zukunft schauen, weil da bin ich doch bei der Sache, man sollte jetzt nicht, wenn noch 33 Punkte in der Liga zu vergeben sind, schon glauben, dass das alles gelaufen wäre, weil dieser Vorsprung, der kann da zum Beispiel ja auch doch ganz, ganz schnell wieder verschwinden und wir haben alle schon relativ viel erlebt. Um von Xabi Alonso jetzt einmal wieder wegzukommen und zu dem, was wir uns sonst noch vorgenommen haben, kommen wir dann schon fast zu dem Ausblick auf die Liga, auf das Pokalspiel gegen Düsseldorf, über das wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel sprechen müssen, weil wir das ja eben schon sehr, sehr viel getan haben. Und eben auch auf die Europa League, in die wir jetzt, nachdem wir die Zwischenrunde ja aussetzen durften, wieder eintauchen. Und zwar gegen einen alten Bekannten, nämlich Karabakh Aktam. Nächste Woche geht's schon los. In der Liga sind die nächsten Spiele jetzt in Köln, dann geht's nach Freiburg, dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann ist Länderspielpause und des folgenden Spiele gegen Hoffenheim und Union. Das Pokalspiel gegen Düsseldorf ist zwischen diesen beiden Spielen gegen Hoffenheim und Union und die Europa League startet jetzt eben direkt im Anschluss an das Spiel gegen Köln. Es wird eine heiße Phase.
Definitiv. Also das ist ja das, was ich auch gerade vorhin irgendwann gesagt habe. Ne? Jetzt hast du die ganzen englischen Wochen, jetzt ist die Kadertiefe wichtig und essentiell. Ja, Karabakh Aktam, also keine Ahnung, dass wir in Freiburg genau unsere Gruppengegner zugelost bekommen, ist auch irgendwie ein bisschen witzig, aber sportlich ist es auf jeden Fall ein gutes Los, würde ich sagen. Also ich weiß noch, in Baku war es ja dann nicht ganz so einfach. 1-0 haben wir da gewonnen.
Und auch spät.
Genau. Ne, war schwierig, aber zu Hause, das war ja dann mit dem 5-1, nachdem die da 1-0 geführt haben und der eine Typ sich so dermaßen vor der Kurve gefreut hat, das habe ich noch gut im Kopf. Würde ich sagen, ist sportlich machbar. Auch Düsseldorf ist sportlich machbar. Wie gesagt, es ist halt ein Pokalspiel, da musst du immer aufpassen. Die werden top motiviert sein. Unsere hoffentlich auch. Und dann wird das. Erstmal Bundesliga, Köln. Ja, bist du da am Sonntag?
Nee, ich bin am Sonntag nicht da. Ich fahre inzwischen nicht mehr ganz so gerne nach Köln. Das ist mir immer ein bisschen, ja.
Too much?
Ja, too much. Too much beschreibt es, glaube ich, ganz, ganz gut. Aber ich werde auch, also ich bin wirklich seit diesem, also seit dem Spiel gegen die Bayern und seit dem Spiel dann erst recht noch, nachdem gegen Heidenheim dieser Vorsprung jetzt auf 8 Punkte ist, ist es schon irgendwie so, was mich gefühlsmäßig angeht, schon nochmal eine andere Situation, weil man halt bis zum Bayern-Spiel, das sind 2 Punkte gewesen, das ist quasi wie, du hast überhaupt keinen Vorsprung. Und jetzt ist es halt so, puh, du denkst schon mal darüber nach, dass du jetzt wirklich da oben stehst und 8 Punkte vor Bayern bist. Und selbst wenn da noch 33 Punkte auszuschütten sind, ist das halt schon was, wo du so mal ein bisschen denkst, also irgendwie ist es doch im Bereich des Realistischen. Und ich hoffe, dass unsere Mannschaft da deutlich mental stabiler ist als ich, weil es ist halt wirklich noch ein sehr, sehr langer Weg zu gehen. Und das wird ein richtig heißes Spiel in Köln, weil die kämpfen uns absolute Überleben. Die sind mit dem Trainerwechsel zumindest wieder ein bisschen gefestigt. Klar ist da ein Qualitätsunterschied, aber auch das ist ja wie in so einem Pokalspiel. Ne? So ein Spiel, das ist halt nicht so einfach zu gewinnen. Das gewinnst du nicht im Vorbeigehen, das gewinnst du nur mit 100% Einsatz und in dem du 100% da bist. Und das müssen wir jetzt halt weiterhin sein. Auch mit englischen Wochen. Und englische Wochen, man könnte jetzt sagen, hatten wir in der Hinrunde auch, aber nein, hatten wir nicht. Weil in der Europa League immer die zweite Garde gespielt hat. Und auch da kannst du dir das jetzt nicht mehr so unbedingt erlauben, wenn du sagst, du willst diesen Wettbewerb gewinnen. Und das wird auch ganz, ganz spannend, wie Xabi das weiter managt, finde ich.
Ja, total. Also ein bisschen rotieren wirst du können. Wie gesagt, da haben sich jetzt während des Afrika Cups ein paar Leute rauskristallisiert, die wir auch schon genannt haben. Also so ein Stanisic vielleicht eingeschlossen, also eingeklammert, aber Andrich, Teller, ne, Hinkapi, das sind schon auch Alternativen, falls dann doch mal irgendjemand kurz aus der Puste ist, sozusagen. Aber Köln, das wird eklig. Also, ja, muss man schauen. Aber ich fahre nach Köln. Letzte Auswärtsfahrt nach Köln war auf jeden Fall gut, auch wenn es ein knappes Spiel war. Da haben wir, glaube ich, 2-1 gewonnen.
Na, die Mamiri ist jetzt aber nicht mehr da.
Ja, dafür Alejandro Grimaldo, ne? Aber haben wir auch gesehen gegen Mainz, dass dann teilweise noch ein Feldspieler mit ins Tor gestellt wird. Hast du es gesehen?
Ja, unser guter alter Freund Dominik Kohr. Ich habe übrigens gar nicht mitbekommen, er hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er diese, der hat ja dann, das habe ich im Spiel dann auch nicht mitbekommen, dass er diese Finger vorm Mund Geste beim Jubel gemacht hat, dass er da, das, hast du das mitbekommen, dass er beim letzten Mal nach dem Spiel in Leverkusen Morddrohung erhalten hat?
Also ich meine, er hatte das in seine Instagram-Story gepostet, da hatte ich das, glaube ich, gelesen, aber ich... Also so richtig mitbekommen habe ich es jetzt auch nicht.
Also ich finde ihn jetzt nicht der sympathischste Typ. Ne? Also es ist halt so dieser klassische Spieler, wenn der Gegner den in der Mannschaft hast, dann kotzt du dich total aus über den. Das war in dem Spiel meines Erachtens jetzt auch wieder so. Aber der ist, wurde hier bei uns ausgebildet. Das finde ich schon irgendwie sehr, sehr erschreckend, wenn der hier Morddrohungen erhält oder da irgendwie bei Instagram wirklich so hart. Also generell ist es erschreckend, wenn irgendjemand Morddrohungen erhält. Aber in dem Fall würde mich das irgendwie noch mehr schockieren. Das würde mir an der Stelle auch ziemlich leid tun.
Total.
Als er bei uns war, fand ich so, was dieses Kämpferische angeht, schon auch ein Spieler, den wir damals gebraucht haben unter Heiko Herrlich, als wir katastrophalen Fußball gespielt haben. Aber ja, der hat sich ja da auf die Torlinie gestellt. Ich glaube aber, das wird, wenn das nochmal passiert, deutlich besser orchestriert. In dem Fall war das ja so, dass Granit Xhaka da gestenreich alle reinschickte, dann rannte er wieder raus und irgendwie schien das so, dass alle Leute nicht so ganz klar waren mit der Situation und ich glaube, das wird man im Training nochmal besprechen, wie man da beim nächsten Mal drauf reagiert und eventuell gibt's ja dann sogar eine Variante, wo denen das dann auf die Füße fällt.
Ja, ja, ich meine, ne, jetzt vor dem Derby oder Nachbarschaftsduell, wenn du unsere Freunde von der anderen Rheinseite fragst.
Beim letzten Mal war es für die auch ein Derby. Ich glaube, ja. Das wechselt immer. Die würfeln das vorher einmal aus.
Also Davy Selke hat auch Derby gesagt. Also der hat jetzt nämlich vor dem Spiel hat der gesagt, dass es ihn nicht überraschen würde, wenn sie gewinnen würden, so sinngemäß.
Das habe ich gelesen.
Genau. Und da denke ich mir so, Jonas Hofmann hat gesagt, dass das für die Kölner ein brutal wichtiges Spiel ist. Und dem wurde vorgeworfen, dass er arrogant ist mit der Aussage. Also ich finde die von Davy Selke ein bisschen arrogant. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Also ne, Derby ist halt immer eklig. Ich hoffe sehr, dass Davy Selke nicht gegen uns trifft, wie in dem Heimspiel vor einem Jahr. Das hat mich fertig gemacht, dass ausgerechnet der Typ da 2 Tore gemacht hat. Und es würde mich auch fertig machen, wenn unsere wunderschöne Serie gegen die Kölner reißt. Weil diese Genugtuung möchte ich da nicht erleben, vor allem nicht, wenn ich in Köln bin. Bitte nicht.
Absolut, ich auch nicht. Also das finde ich auch ganz, ganz schrecklich, aber es ist halt auch einfach unfassbar sportlich wichtig, dieses ja. Spiel zu gewinnen. Also Xabi Alonso hat ja diesmal sogar gesagt, wann diese Phase, in die er die Saison aufteilt, wann die aufhört und das ist mit dem Köln-Spiel und ich hoffe, dementsprechend wollen alle das zu einem guten Abschluss bringen und ich bin da guter Dinge, wenn wir unseren Fußball auf den Platz kriegen, auch wenn das in den letzten Spielen mitunter auch durchaus mal ein bisschen kritischer war. Positiv natürlich, Ezequiel Palacios könnte wieder spielen, der glaube ich gegen so einen Gegner, der sich dann doch sehr aufs Verteidigen auch fokussieren wird, nochmal einer ist, der vielleicht die Abwehrkette ein bisschen besser knacken kann, als das so in den letzten Spielen dauerhaft gelungen ist und eben auch generell die Mentalität, die Mannschaft bisher gezeigt hat. Ich glaube, da sind wir auch, was Mentalität angeht, deutlich besser aufgestellt für so ein Derby, als das häufig mal in der Vergangenheit der Fall war. Aber es wird halt nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schwieriges Spiel und man hat halt auch gemerkt gegen Mainz, dass es jetzt nicht immer ganz so einfach ist, ne? Weil wir sind jetzt diese Mannschaft, die da oben ist und wir sind diese Mannschaft, die jetzt diesen ungeschlagenen Rekord hat, den wir jetzt zu Recht gar nicht so viel thematisiert haben, weil er halt nichts bedeutet, wenn man nicht am Ende sagt, und in dieser Saison hatte Bayer auch noch diesen ungeschlagenen Rekord und nicht trotz dieses ungeschlagenen Rekord hat Bayer in dieser Saison gar nicht. So könnte der Satz ja, das wären ja zwei mögliche Konstruktionen. Aber trotzdem wird jeder die Mannschaft sein wollen, die diese Serie beendet. Und das macht das Ganze nicht einfacher.
Ja, ne, die Mannschaften haben halt alle jetzt eine gewisse Motivation, gegen uns zu spielen. Das ist halt das, was man normalerweise hat, wenn man gegen die Bayern spielt. Da holen ja auch eigentlich alle Mannschaften nochmal 2-3 Prozentpunkte irgendwo her. Und ich glaube, das haben jetzt viele bei uns auch. Und das werden die Kölner besonders haben. Auch alleine wegen der ja, Situation Derby, alles drum und dran. Da ist das sowieso immer ein bisschen aufgeheizter.
Und wo du eben Jonas Hofmann angesprochen hast und die englischen Wochen, wir haben natürlich auch so ein paar Spieler im Kader, die müssen ihre Form wiederfinden.
Ja.
Also allen voran Jonas Hofmann. Ich finde gegen Mainz, also diese tiefen Läufe, die er da hat, die waren auch wieder da. Und das Auge, dass da manchmal so dieser Pass kam, der kam zwar dann nicht durch, aber einmal hat er wirklich einen genialen Pass gespielt, wo dann irgendwie noch die Fußspitze dazwischen ist. Aber die Situation vorm Tor, also die Situationen vorm Tor, da hat man schon gemerkt, er ist nicht in dieser Form von der Hinrunde. Und auch das wird in der englischen Woche jetzt halt wichtig, dass alle irgendwie wieder dabei sind, weil da an dieser Stelle Grüße raus an Kevin, der das auch schon mal gesagt hat, am Ende der Saison, also da habe ich es ihm niemals abgekauft, am Anfang der Saison hat er es gesagt, dass man halt am Ende auch gucken muss, wenn man in allen Wettbewerben diese Option noch hat, ob man nicht gegebenenfalls gewisse Prioritäten setzen muss und so wie es jetzt gerade aussieht, ich hoffe mal, dass das Achtelfinale gegen Karabakh noch dadurch, dass der Gegner jetzt auf dem Papier nicht ganz so sportlich stark ist, wie man es hätte erwischen können, wenn ich sehe, wer da noch so möglich gewesen wäre aus dem Lostopf, dass man da vielleicht doch nochmal ein bisschen Kräfte sparen kann. Aber eigentlich kann man sich das da halt jetzt nicht mehr so erlauben. Und da muss man dann vielleicht irgendwann die Entscheidung treffen. Setze ich jetzt alles auf die Karte Liga und versuche in der Europa League erstmal mit einer trotzdem nicht schwachen Mannschaft, aber nicht mit der 1A-Mannschaft zu spielen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Xabi Alonso auf jeden, also ich könnte mir nicht nur vorspielen, ich bin mir sehr sicher, dass sich Xabi Alonso diese Gedanken hundertprozentig macht. Ich bin mal ganz gespannt, wie er da am Ende entscheidet, weil natürlich ist es in allen Wettbewerben realistisch und man will sich nachher nicht vorwerfen lassen, irgendwas abgeschenkt zu haben oder etwas unnötig verkompliziert zu haben.
Total. Also ne, es ist ja eigentlich ein Vorteil, dass das Rückspiel in der Europa League jetzt bei uns ist. Ne, weil du da natürlich dann nochmal mit den eigenen Fans im Rücken, wenn das Hinspiel nicht so läuft, bla bla bla. Alles logisch. Aber ich glaube, in der Konstellation gerade fände ich das gar nicht so verkehrt. Vor allem, wenn ich dran denke, wie viel besser wir im Hinspiel, also im Heimspiel gegen Karabakh waren in der Gruppenrunde. Weil ich glaube, da wird es schon nicht ganz so einfach. Also, ne, die werden da sowieso alles reinschmeißen. Die haben ja in der Zwischenrunde auch gegen einen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die gespielt haben. Es war auf jeden Fall ein guter Gegner, glaube ich.
Ich schaue das, während du redest, mal nach.
Ja, mach das. Deswegen wird es da vielleicht schwierig zu rotieren. Du könntest halt bei diesem Hin- und Rückspiel-Modell, was ja in der Europa League quasi da ist, wenn du ein Hinspiel machst, wo du hoch gewinnst, kannst du halt ins Rückspiel anders reingehen, als wenn du nur 1-0 vorne liegst oder sogar hinten liegst, ne? Muss man halt schauen, wie es läuft. Also ich glaube, da wird es dann so zwei Pläne geben, Plan A und Plan B. Und dann muss man gucken. Aber also ich sag dir auch ehrlich, und ich glaube, das ist eine Meinung, die viele Bayern 04-Fans teilen, wenn ich priorisieren müsste, dann wäre meine 1A-Priorität die Liga. Einfach, weil Meisterschaft das... Und dann würde ich sogar auf den DFB-Pokal gehen, weil der Weg da so kurz ist, weil du da nur noch zwei Spiele gewinnen musst, um das zu holen. Nicht, dass ich nicht die Europa League auch nehmen würde, ne? Nicht falsch verstehen, aber das wäre gerade so meine Priorisierung, glaube ich. Und also, ne, ich kann mir halt vorstellen, sollten wir es irgendwie schaffen, ins Finale von der Europa League zu kommen, wartet da halt sehr wahrscheinlich Liverpool. So, die sind für mich eigentlich ein Finalist. Also 90% bin ich mir sicher, dass Liverpool im Finale stehen wird. In Dublin, wo ganz viele Liverpool-Fans sind. So, ne, das ist auch eklig. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Deswegen würde ich so priorisieren.
Und es ist halt ein super, super langer Weg hin. Aber, also ich würde das auf jeden Fall auch so machen. DFB-Pokal, klar, also das darfst du auf gar keinen Fall abschenken, weil bevor die Liga zu Ende ist, hast du nur ein einziges Spiel noch im DFB-Pokal. Und selbst wenn du das gewinnst, ist der Pokal ja erst eine Woche später. Europa League ist es wirklich noch ein sehr weiter Weg und es sind wirklich noch richtige Hochkaräter drin. Karabakh hat übrigens gegen Sporting Praga gewonnen. Wäre auch ein sehr schönes Auswärtsziel gewesen mit deren geilen Felsenstadion. Aber da sind so Hochkaräter drin, irgendwie AC Milan und so, da muss man halt, klar kann man die alle schlagen, aber es ist ein super, super weiter Weg. Ich glaube aber, das ist jetzt so ein bisschen unser Fandenken, dass man dieses Priorisieren hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Xabi Alonso auch einfach um diesen Wettbewerbsgedanken hochzuhalten und vielleicht auch den Druck nicht zu erhöhen, das vielleicht gar nicht so sehr macht. Ich bin mir sicher, er denkt darüber nach, aber ich bin echt super, super gespannt, wie das weiterläuft. Und ich hoffe, dass diese Nervosität, die uns jetzt alle ereilt, dass die halt in der Mannschaft nicht ankommt. Bei Xabi kommt die mit Sicherheit nicht an, weil der einfach ein Gewinnertyp ist. Und ich hoffe, das, was er ausstrahlt, dass das wirklich an die Mannschaft übergeht. Es gab ja bei Kicker, das habe ich dir ja gestern auch schon geschickt, da wurde ja irgendwie Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz gesagt. Und er hat halt schon recht damit, wenn er sagt so, jetzt kommt die schwierigste Phase der Saison. Weil jetzt ist man da mit diesen 8 Punkten vorne. Und jetzt hat man das Gefühl, und das haben wir definitiv alle, dass man auch was zu verlieren hat, weil man jetzt wirklich denkt, oh mein Gott, so eine gute Chance, die kommt nie, nie wieder. Oder zumindest ist nicht so zeitnah. Und das kommt bei uns mit Sicherheit an, weil wir auch eine gewisse Vergangenheit mit diesem Verein haben. Das Gute ist, der Großteil der Mannschaft hat das nicht. Und die spielen diese Saison so krass und haben einen Trainer, der denen so eine gute Struktur gibt und der denen so einen Halt gibt, dass ich hoffe, dass er das jetzt auch weitermachen kann, um wirklich diese Spiele, die wir jetzt im März haben, ich glaube, die wären unfassbar wichtig, weil das sind alles Spiele, die schon eklig sind. Köln auswärts, Freiburg auswärts sowieso immer. Hoffenheim ist so eine Mannschaft, die zwar nicht unbedingt mega punktreichen Fußball spielt, aber an einem guten Tag halt auch jeden schlagen kann.
Frag mal Dortmund.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, aber Dortmund mit jedem zu bezeichnen, finde ich im Moment auch nicht so ganz okay. Aber ja, die, und das wären halt schon eklige Spiele, aber das sind halt, wenn du in der Liga vorne bleiben willst, Spiele, die du gewinnen musst. Und yep. Deswegen, glaube ich, wird der März wirklich also eine sehr, sehr knackige Phase und ich bin wirklich mega aufgeregt, mega angespannt, aber wenn wir das packen und in den April gehen und dann kommt da der Pokal und dann kommt Boniface zurück, das wäre schon eine ganz, ganz dicke Sache, weil man darf bei all dem auch nicht vergessen, Bayern spielt grauenhaft und auch, dass die gegen Leipzig jetzt am Wochenende gewonnen haben, also ich weiß nicht, was Leipzig, ich habe das Spiel gesehen, was Leipzig sich nach dem 1-1, bis dahin war sie in der zweiten Halbzeit sowas von besser, was die danach sich gedacht haben, überhaupt aufzuhören zu spielen und diesen Vorsprung zu verteidigen, das Spiel hätte Bayern auch nicht unbedingt gewinnen müssen und die haben auch jetzt ein Spiel in Freiburg. Die werden auch kämpfen müssen. Und ich glaube, wir müssen halt gucken, dass wir den Druck auch immer auf die aufrecht erhalten, weil das wird schon noch ein ziemliches Psychoduell auch werden.
Ja, total. Und das merkst du ja jetzt schon. Die Bayern, die schießen ja und da werden alle Geschütze rausgeholt, die man nutzen kann. So fair muss man auch sein. Also, dass da nicht nur auf sportlicher Ebene gekämpft wird, sondern auch andere Wege genutzt werden, das sollte allen seit Christoph Daum quasi klar sein, würde ich sagen. Und man muss halt auch bedenken, es haben mir jetzt schon wieder zu viele Leute gesagt, ja, 8 Punkte Vorsprung, das ist durch. 8 Punkte ist nichts. Also, es ist wirklich wenig. Wir müssen 3 Spiele mal irgendwie, keine Ahnung, unentschieden spielen und vielleicht sogar 1 verlieren oder so. Und wir spielen auch noch in Frankfurt. Das ist etwas, was uns die letzten Jahre auch nicht gut bekommen ist. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal in Frankfurt gewonnen haben. Das war halt immer es war halt so ein Abkommen zwischen uns, ne? Die schlagen uns ziemlich solide, wir schlagen die bei uns zu Hause solide. Also, ne? Darf man alles nicht vergessen. Und wir spielen auch noch in Bochum, wo wir auch gesehen haben, dass man da gut stolpern kann, wenn man sich den FC Bayern München anguckt. Und 8 Punkte ist halt sehr wenig. So, und jeder, der sich da jetzt irgendwie schon zu sicher ist, nee, Freunde, so müssen wir hier gar nicht anfangen. Also, dann fällt es am Ende auf die Nase. Und das ist halt etwas, was ich hoffe, was Xabi Alonso in der Mannschaft macht. Weil, wenn ich so träume, ist das, okay, dann ist das vielleicht ein bisschen delusional, aber ich bin Fan, ich darf das so. Aber wenn da jetzt irgendjemand in der Mannschaft abhebt, dann kann das halt auch ganz schnell nach hinten losgehen, ne? Und wir haben jetzt das Glück, dass ich meine, unsere Spieler wurden jetzt schon darauf angesprochen, auch die neueren Spieler, also so ein Grimaldo und so ein Chaka, die kennen halt Vizekusen nicht. Wir kennen das halt, ne? Und ich glaube, dass so ein Chaka von der Mentalität, der wird das nicht zulassen, dass da irgendjemand abhebt, der klatscht dann einmal auf den Hinterkopf und dann ist gut. Also.
Und ein Chaka hat das letztes Jahr erlebt, wie schnell so ein Vorsprung eben auch mal weg sein kann. Eben. Natürlich in der Premier League die Leistungsdichte noch mal ein bisschen höher. Aber wir haben da schon genug drin, die wirklich da mahnt, den Zeigefinger heben. Und ich weiß, dass ich nicht das mentale Rüstzeug hätte, um das irgendwie durchzustehen, weil für mich ist es jetzt schon mit hoher Nervosität verbunden, weil man halt wirklich, ob man will oder nicht, schon so ein bisschen ins Träumen gerät und sich sagt, so Leute, nee, an dem Wochenende plane ich mir jetzt noch erstmal noch gar nichts ein, weil das ist das Auswärtsspiel gegen Bochum. Ich weiß zwar nicht, ob ich da irgendwie eine Chance habe, an eine Karte zu kommen, aber wer weiß, was da alles möglich sein wird, da fahre ich nicht irgendwo, bin ich nicht an einer anderen Ecke in Deutschland. Aber das sollte halt in der Mannschaft niemand machen und ich habe da ganz großes Vertrauen. Trust Xabi. Ich baue sehr, sehr auf diesen Mann, dass der wirklich das, was er in seiner Karriere alles erlebt hat, dass er das auf diese Mannschaft überträgt. Das hat er bisher so gut gemacht, diese Saison.
Ja.
Und die Mannschaft kämpft so stark. Da habe ich viel Vertrauen, aber eben im übergeordneten Vorspielen habe ich dieses Vertrauen zwar auch, aber ich bin trotzdem sehr nervös und bin sehr froh, wenn wir hoffentlich am Sonntag den Abpfiff erleben, 3 Punkte aus Köln mitnehmen und das Spiel dann auch direkt wieder abhaken und zum nächsten übergehen, weil diese Vorgehensweise, die hat uns bisher stark gemacht, diese Saison. Und ich hoffe, von der weichen wir auch so schnell nicht ab.
Total, ne? Und nur weil jetzt die meisten von diesen großen Gegnern in der Bundesliga weg sind, ne? So mit Leipzig, Bayern. Dortmund kommt noch, Stuttgart kommt noch. Und na, auch so Wolfsburg, Hoffenheim, die darfst du halt nie unterschätzen. Und wir haben jetzt schon ganz guten Abstand zwischen die gebracht. Also auch, wenn ich mir, also wir haben 20 Punkte auf Dortmund, hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich auch gesagt, aha, okay, wild. Wobei, was da abgeht, ist eh eine ganz andere Geschichte. Aber ne, das heißt halt alles noch nichts. Und das ist halt das Gefährliche. Und also ich meine, ich habe selber sehr lange Leistungssport gemacht. Und wenn du dich da auf deine, also dich zu sehr in so Träumereien begibst, das ist tödlich, das funktioniert nicht. Du musst das ausblenden können. Und ich weiß das, weil ich den Fehler auch selber gemacht habe. So. Also das geht so schnell, dass man denkt, also so rein theoretisch müsste das ja so und so hinhauen. Mm-mm. Du musst es trotzdem auf den Rasen, auf die Fläche, wo auch immer, du musst es da trotzdem hinbringen. Und das ist nicht so einfach. Und klar, es ist bei professionellen Fußballspielern noch mal was anderes, als wenn ich da jetzt mit, keine Ahnung, auf so einem Wettkampf rumgurke oder so. Aber das sind ja auch nur Menschen. Und die fangen ja langsam auch an zu rechnen und zu denken und was wäre, wenn Spiele zu machen, so. Und kannst ja machen, solange das nicht deine Art und Weise zu spielen nimmt. Wobei, also das wurde ja auch gegen Mainz von The Zone gesagt. Ich habe das jetzt nicht gesehen, aber mehrfach mitbekommen, dass wir arrogant gespielt hätten und dass Chakas Jubel ja sehr arrogant war. Finde ich gar nicht. Weil ich finde, das, was unsere Mannschaft so stark macht, ist ja kein Scheiß.
Das habe ich nicht mitbekommen und da denke ich auch, wollt ihr mich verarschen?
Ja, habe ich auch gedacht. Aber ich finde, das, was unsere Mannschaft so stark macht, ist eine gewisse Bodenständigkeit und dieses von Spiel zu Spiel denken. Das haben wir ganz oft in der letzten Folge gesagt. Von Spiel zu Spiel, das, was Xabi Alonso sagt, noch nicht jetzt an Karabakh denken, sondern erst an Köln denken, das ist halt das Mantra. Und das muss ich jetzt durch die nächsten Wochen und Monate tragen, weil sonst kann das auch ganz schnell kippen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich habe mich gerade entschieden, dass wir die Folge auch das, was Xabi Alonso sagt, nennen, weil ich glaube,
finde ich gut.
Diesem Mann können wir einfach vertrauen. An der Stelle sei gesagt, dass ich mich nochmal sehr herzlich bei dir bedanke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn wir, glaube ich, beide einen stressigen Tag hatten, hatten wir beide, glaube ich, sehr viel Bock, über den Bayer zu reden.
Immer, danke.
Ihr hoffentlich auch beim Zuhören, hoffentlich genau in selber guter Laune, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen. Vielleicht ja machen wir das ja dann auch nochmal zusammen.
Gerne.
Ich bin zwar im Moment nicht so bei Social Media aktiv, aber gerne trotzdem Feedback, das lese ich dann auch an Ostern noch sehr gerne. @bipod04, entweder bei Instagram oder bei X. Du bist @larifari. Aber mit ganz vielen I, ne?
Ja, Larifari ohne ganz viele Is war schon weg. Ich trage das dann auch an dich weiter, wenn da was kommt.
Alles klar, sehr gut. Und wir danken euch fürs Zuhören, hoffen, es hat Spaß gemacht und hoffen vor allen Dingen, dass der Bayer weiterhin in dieser Erfolgsspur bleibt und wir diesen Traum von einer Saison noch ein bisschen länger leben dürfen.
Ja, sehr gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.